die Predigt heute. Wir sind ja bei dieser Predigtreihe die Kultur der Nachfolge. Und ich habe die Predigt heute eine Kultur der Lehre genannt. Und ja, aber keiner findet so witzig wie ich selber. Es gibt nämlich von Danny Silk ein Buch, die Kultur der Ehre. Und das war vor 10 Jahren in charismatischen Kreisen einfach so ein Riesenhype, die Kultur der Ehre. Und als ich die Predigt gearbeitet habe, habe ich da gesessen, so Kultur der Lehre, nice. Und habe mich voll gefreut über diesen Wortwitz. Also die Überschrift dieser Predigtreihe lautete ja eine Kultur der Nachfolge. Apostelgeschichte 2, da haben wir vorletztes Mal darüber gesprochen. Das haben wir letztes Mal in die Predigt, die ja die Weinkultur der Nachfolge war. Und heute eben die Kultur der Lehre. Und ich möchte auf diese Bibelvers nochmal eingehen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und ich habe dieses beständig mal so herausgehighlightet, weil es darum auch ein bisschen gehen soll. Zuerst, was ist geschehen? Pfingsten, da ging die Post ab. Pfingsten, der Heilige Geist kam, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und was passiert danach? Danach beschreibt dieser Vers die DNA der damaligen allerersten Kirche. Der Heilige Geist gebiert die Urgemeinde. Das ist so ein festes Credo bei uns in der Vineyard, dass Gemeinde geboren wird durch den Heiligen Geist, also die lokale Gemeinde. So, man kann sich noch so gut mit den besten Absichten und Plänen auf den Weg machen. Der Heilige Geist ist die Kraft darin und er gebiert das Ganze. Und dieser Vers beschreibt die DNA dieser Urkirche und beschreibt eben diese Säulen. Und wir fokussieren uns heute auf die erste, nämlich auf die Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich habe ganz bewusst die Schlachterübersetzung rausgesucht, weil dieses Wort beständig darin so betont wird. Wir haben die vier Säulen haben wir ja schon mal angeschaut und ich habe eine steile These mitgebracht. Ich habe nämlich die steile These mitgebracht, dass eine Gemeinde, die zwar wächst, aber nicht in der Lehre verwurzelt ist, nämlich wie eine Distel ist. Es ist etwas, was schnell wächst, was sich schnell entwickelt. Aber wisst ihr, wie es einfach ist, Disteln zu pflücken? Die sind ja wie die Pest. Die brechen überall raus. Aber es ist so easy, eine Distel rauszustechen. Brauchst nur so ein langes Stechding. Und ich wollte eigentlich eine mitgebracht haben, um euch das mal zu demonstrieren. Denn die Disteln, die haben nur ein Wurzelstäblein. Und das alles soll sie da drin festhalten. Dann haben sie noch ganz kleine Wurzelhärchen, die an den Seiten sich so ein bisschen ausstrecken. Aber eine Distel ist nicht besonders verwurzelt. Eine Distel herauszureißen, mir macht das sogar fast Spaß. Wollen wir mal testen, ob wir sie essen können? Nein, nicht die Möhre, die Distel. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich in unserem Garten stand und gesehen habe, alter Falter, wie viele Disteln sind denn hier? Und dann sagte jemand, ja, aber da brauchst du einfach nur so einen kleinen Ausstecher, das geht easy. Und tatsächlich, innerhalb von einer halben Stunde habe ich einen riesigen Korb voller Disteln gehabt. Ich habe immer nur die Distel gepackt, an der Distel leicht angesetzt, reingestochen. Dann kam die schon freiwillig in den Korb hineingesprungen, weil die sich gedacht hat, ist in Ordnung, ich muss mich hier nicht länger aufhalten. Und das ist so die These. Eine Gemeinde, die wächst, aber nicht in der Lehre verwurzelt ist, ist wie eine Distel ohne Wurzelwerk. Sie wächst schnell, sie wächst hoch, aber sie kann relativ easy gepflückt werden. Zumindest mit Handschuhen, genau. Was bedeutete denn, sie blieben beständig in der Lehre? Das Wort, das unter beständig zu finden ist, ist ein griechisches Wort, proskartereo. Und das bedeutet, dass das eine Tätigkeit ist, wo nicht mal eben einfach nur hineingeschnuppert wird, wo mal eben ausprobiert wird, sondern dieses proskartereo, das bedeutet, Ich bin ausdauernd. Ich bin beharrlich. Ich bin hingebungsvoll. Ich bleibe dran. Beharrlichkeit zeichnet das Wort aus. Hingabe zeichnet das Wort aus. Und das fand ich total spannend, dass es auch starke Loyalität ausdrückt. Also, dass dieses Wort auch im Zusammenhang mit Loyalität auftritt, was nämlich dann nicht nur bedeutet, es ist einfach etwas, was ich tue, was ich für mich tue, sondern es ist ein Wort, das in einem Zusammenhang mit Beziehung entsteht. Loyal kann ich einer Tätigkeit ja kaum sein. Loyalität drückt sich immer in Beziehung und zu Menschen aus. Und das fand ich so spannend in diesem Zusammenhang. Und wir hatten es letzte Woche davon, Rebe sein, aber vor allem, das betont Jesus in Johannes 15, Rebe bleiben. Und dieses Motiv des Bleibens, das zieht sich durch das Neue Testament. Dasselbe Wort, dieses Proskartereo, das wird benutzt fürs Gebet, das wird benutzt fürs Bleiben in Christus, dranbleiben an Christus, was ja auch was mit Loyalität zu tun hat. Es wird benutzt für die Apostel im Tempel und es wird vor allem auch benutzt für die Ausdauer, die im Gebet gezeigt wurde. Sprich, es ist kein punktuelles Interessenshäppchen. An Jesus dran zu bleiben, ist nichts, was ich mal eben zwischendurch mache, sondern es ist vielmehr eine Lebenshaltung. Und da ist das Bleiben in der Lehre ein fortlaufender und vor allem auch ein gemeinschaftlicher Prozess. Und das finde ich richtig herausfordernd. Jünger werden ist ein Weg, kein Event. Es ist nicht so ein Plop und du bist jetzt ein Jünger, sondern es ist ein sich auf den Weg machen und ein Dranbleiben. Und Wachstum geschieht dann eben in Verbindung. Wachstum geschieht nicht im Sprint, sondern Wachstum geschieht dadurch, dass man miteinander unterwegs ist. Für uns ist es besonders herausfordernd. Wir sind sehr individualistisch heutzutage. So jeder ist so ein bisschen, wir kreisen schon sehr um uns. Familie ist mittlerweile stark reduziert auf die Kernfamilie. Wir erleben das zum Beispiel ganz massiv, dass wir nicht mehr in einen familiären Kontext hineingelegt wurden, sondern wir sind als Kernfamilie miteinander unterwegs. Wir haben keine Großeltern in der Nähe, wo man miteinander verbindlich lebt. Wir haben keine Tanten, Onkels oder was auch immer in der Nähe, wo man in einer Gemeinschaft miteinander unterwegs ist, wie es vor ungefähr 100 Jahren noch üblicher war. Dieses Konzept der Moderne von ich und mich und mir ist ein Konzept, das uns die Freiheit verspricht, uns aber gleichzeitig in die Isolation schickt. Und das ist, merke ich immer wieder, für mich eine Herausforderung. Und in mir zum Beispiel gibt es große Anteile, ich bin total gerne allein. Also ich kann, da könnten Wochen vergehen und ich würde gar nicht merken, dass ich jetzt wochenlang alleine gewesen bin, weil in meinem Kopf ist immer richtig viel los. Also ich brauche so gar nicht den Input von außen, weil da steppt der Bär, da finden viele Gespräche statt, die Party nimmt kein Ende. Und gleichzeitig aber weiß ich, wenn ich nur mit mir alleine unterwegs bin, dann gerät es irgendwann mal in eine totale Schräglage. Ich komme irgendwann mal an den Punkt von, keiner mag mich, keiner will mit mir zusammen sein, ich bin's ja auch gar nicht wert, ich bin so alleine, ach, ich bin so doof, ach, warum habe ich das schon wieder vercheckt und so weiter und so fort. Aber, und das ist noch das viel Gefährlichere, wenn ich lange, lange Zeit für mich alleine bin und die Party in meinem Kopf Dauerparty macht, geschieht es ganz schnell, dass ich eben nicht beständig in der Lehre bin, dass ich nicht beständig im Gebet bin, dass ich nicht dass ich sowieso schon mal gar nicht beständig in der Gemeinschaft bin und das Brotbrechen, das fällt sowieso hinten runter. All diese Aspekte, die ein Glaubensleben mit ausmachen und die DNA der Urgemeinde darstellten, die brechen weg, wenn ich in meiner Party alleine feiere. Und ich glaube, das ist einfach diese Herausforderung für uns, umzudenken, zu sagen, hey, Jünger werden ist kein Event, es ist ein Weg, es ist nicht Konsum, sondern Formation. Miteinander in die Formation zu gehen, weil wir wissen, Jesus selbst stellt uns zusammen. Jesus selbst ruft uns, Teil des Weinstocks zu sein. Und da hängst du halt nicht als Pfläumchen allein, sondern da hängst du halt als Rebe mit allen anderen zusammen rum. Also das beständig in der Lehre bleiben hat was damit zu tun, dass wir uns gemeinsam in Formation begeben und gemeinsam beharrlich an etwas dranbleiben. Beharrlich mit Disziplin und mit Loyalität. Und ich weiß, Disziplin, das ist kein sexy Wort. Damit locken wir heute kaum noch jemand hinterm Ofen hervor, oder? Also mich schon mal gleich gar nicht, wenn jemand mir sagt, du musst nur ein bisschen disziplinierter sein, denke ich, ja, würde ich ja gerne. Das wäre voll schön. Aber auch da wiederum, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um das Beste auseinander herauszulocken. Ich habe da ein super Beispiel für. Ich habe vor kurzem angefangen, wieder Sport zu machen. So, und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ja nicht irgendwie nur halbe Sachen. Nee, ich bin einem Boxverein beigetreten. Weil, warum nicht? Und ich habe die erste Stunde da mitgemacht. Ich habe seit 4 Jahren fast gar keinen Sport gemacht. Ich habe lange, ich arbeite in sitzender Tätigkeit und habe die Frechheit, in so ein Boxtraining reinzugehen, das über 1,5 Stunden geht. Ich dachte, es ist nur 1 Stunde und habe jede Minute mit abgezählt. Und ich stehe da drin und da ist bei mir keine Substanz, Leute. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Witz, sondern ich habe kein Durchhaltevermögen. Ich habe keine Muskeln, die irgendwas durchhalten könnten. Aber durch diese 1,5 Stunden bin ich von den da anwesenden Männern richtig durchgetragen worden. Die haben mich so ermutigt, nämlich jedes Mal, wenn ich dachte, ich kipp hier gleich aus den Latschen. Ey, du machst das so gut. Du kannst das. Bleib dran. Bleib beharrlich, bleib loyal, beständig. 1,5 Stunden später mein Dopaminlevel dort, jenseits von Gut und Böse. Und ich habe 1 Woche so furchtbaren Muskelkater gehabt. Alleine hätte ich das überhaupt nicht durchgezogen. Wenn ich da alleine irgendwie vorm Bildschirm gestanden hätte und irgendein Workout gemacht hätte, ich hätte nach 20 Minuten gesagt, reicht für heute. Meine Lunge kollabiert gleich, geht nichts mehr. Aber durch die Gemeinschaft, das hat mich so gepusht, dass ich im Nachhinein gedacht habe, alter Falter, wie habe ich das durchgezogen? Es war ein reines Wunder. Zwischendurch habe ich allerdings auch gebetet, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Weil ich war durch. Und das klingt so witzig in dem Zusammenhang, aber das können wir auch auf Gemeinde übertragen. Und das können wir auf unser geistliches Sparring übertragen. Nämlich da, wo ich dran stehe und denke, ey, ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr. Das Leben wirft mir ständig nur irgendwelche fetten Medizinbälle vor die Nase und es passiert irgendwie was Furchtbares und ich kann einfach nicht mehr. Dann brauche ich nämlich die anderen, die sagen, komm, bleib beständig, bleib dran, bleib loyal, du schaffst das und gemeinsam tragen wir dich weiter. Gemeinsam tragen wir dich da durch. Das bedeutet es, Teil von Gemeinde zu sein. Und ich finde Gemeinde sein noch so viel spannender und noch so viel cooler, als Teil eines Boxvereins zu sein. Das Einzige, was uns alle verbindet, ist, dass wir uns 2-3 Mal die Woche da treffen, um uns zu kloppen. Aber ne, diese Herzensverbindung, die der Heilige Geist in Gemeinde schafft, das fehlt da. Und das ist die Schönheit von Gemeinde, nämlich das beständig bleiben, das ist Teamsport. Beständig zu bleiben ist kein Einzelkampf, sondern es ist Teamsport, in Formation zu gehen. Nicht in Formation, sondern in Leerzeichen Formation. Und das hat auch was davon, dass Gemeinde auch Armee ist. Nämlich, wenn wir in geistliche Kämpfe miteinander in Formation gehen. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Also beim Boxtraining schon, da könnt ihr das gerne machen. Aber ansonsten kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte des Feindes. Und so ist so eine Frage an uns, ist dieser Aspekt, beständig in der Lehre zu bleiben, ist das so ein Samstagsabendereignis? Oder ist es eine Lebenshaltung, die wir haben? Ist es etwas, was in unseren Alltag hineingerät, was unsere Beziehungen formt, unsere Beziehungen ins In, Up and Out? Unsere Beziehung zueinander, unsere Beziehungen zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist und dann eben auch unsere Beziehungen nach außen. Also, wir haben das Beständigsein. Und jetzt ist natürlich die Frage, aber Moment mal, welche Lehre lehrten denn die Apostel? Es ist ja wie so ein halber Nebensatz. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das kann man aber recht gut sich erarbeiten aus den ganzen Briefen des Neuen Testaments. Und es ist richtig gut, dass wir eben das alles erhalten haben. Na, also, dass es Briefe gibt, die von den Aposteln an verschiedene Gemeinden geschrieben wurden. Und wir gehen davon aus, dass das, was die Apostel in den Briefen an die anderen Gemeinden geschrieben haben, dass das ja aus dieser Urgemeinde heraus sich entwickelt hat. Die Lehre der Apostel, das war nicht einfach nur so ein abstraktes Lehrgebäude, sondern es war konkreter, erfahrbarer Inhalt. Die Lehre der Apostel war eine Christusbotschaft. Das war das Zentrum für sie. Wir können das zeichnet sich in den vorherigen Versen schon ab, nämlich in Apostelgeschichte 2 von 22 bis 36, wo Petrus spricht. Und wovon spricht er? Er spricht von Christus. Er spricht von Jesus Christus gekreuzigt, von Jesus Christus auferstanden und von Jesus Christus erhöht und erhöht zum Herrn und zum Christus, zum Heiland dieser Welt. Das ist der Inhalt der Lehre. Sie haben aber auch gesprochen von den Erfüllungen der Verheißungen. Wisst ihr, die Adressaten in der Urgemeinde, das wo war das?
Jerusalem.
In Jerusalem fand das statt. Das war in einem jüdisch-hebräischen Kontext. Die kannten die alten Schriften. Die kannten die Gesetzesbücher. Die kannten die Propheten. Die kannten die Psalmen. Das war ihnen alles vertraut und da war eine Sehnsucht und ein Warten darauf, dass der Messias kommt und sie befreit und sie erlöst. Und diese Christusbotschaft ist, das, was wir lesen im, also für uns Alten Testament, in den alten Schriften, in den Gesetzesbüchern, in den Propheten, das alles liest sich neu im Licht von Jesus. Das liest sich neu, wenn wir es durch die Jesusbrille lesen. Denn dann ist nämlich die gute Botschaft, Gottes Geschichte mit Israel, Gottes Geschichte mit seinem Volk findet ihr Ziel. Die Hoffnung ist erfüllt. Die Erfüllung der Verheißungen. Das Alte Testament liest sich im neuen Licht. Und das ist auch für uns, wenn wir das nämlich mitnehmen und auch in der Lehre der Apostel beständig bleiben möchten, bedeutet das auch, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, sie mit der Jesusbrille lesen. Wir lesen die Bibel alle mit einer Brille. Wir lesen sie alle mit der Brille unserer Erfahrungen, unserer Geschichte, mit dem, was uns geprägt hat, mit dem, wer wir sind, mit unserem Gottesbild. Das ist ganz oft auch teilweise aktiv geprägt worden, aber eben auch abhängig davon, wer uns erzogen und großgezogen hat. Und die Herausforderung ist es immer wieder zu sagen, wenn ich die Bibel lese, ich setze mir die Jesusbrille auf. Besonders, wenn ich aufs Alte Testament schaue. Ich merke immer wieder, wenn ich ins Alte Testament schaue, dass bei mir ganz schnell die Käsefragen hochploppen. Was soll der Käse? hä, was soll denn dieser Käse jetzt? Und wenn ich dann sage, Moment, ich möchte die Jesusbrille aufsetzen. Jesus, ich frage mit deiner Brille, was soll der Käse? Im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist es mir entschlüsselt, merke ich, es verändert meinen Blick und mein Verständnis davon. Und als ich klein war, habe ich ins Alte Testament geschaut und gedacht, boah, Gott ist ja furchtbar. Alter Falter, ich habe richtig Schiss vor dem. Ich hatte nicht nur Ehrfurcht, ich hatte eine Heidenangst. Und in den Gottesdienst zu gehen, hatte für mich eine unfassbare Schwere, weil ich ein Gottesbild hatte von Gott findet mich richtig kacke. Das war meine Überzeugung als Kind. Gott findet mich blöd. Und mit der Jesusbrille lese ich im Hinterkopf Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, ich schaue ins Alte Testament und ich entdecke Gottes Liebe plötzlich darin. Ich lese die Sachen mit einer anderen Brille und plötzlich verändert es meine Denkatmosphäre. Inhalt der Lehre war auch die Ethik des Reiches, nämlich wie lebt man als Nachfolger Jesu? Was bedeutet es, in Gemeinschaft zu leben? Was bedeutet es, Teil eines Weinstocks zu sein? Und da ist die Urgemeinde ja das Mega-Vorbild schlechthin. Wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann hat die Urgemeinde, glaube ich, davon so einen richtig krassen Vorgeschmack gehabt. Nämlich, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben. Und dass es der Unterschied ist nicht, ich versuche, ein guter Mensch zu sein, sondern der Unterschied ist, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist Christus in mir meine Realität? Ist meine Realität, dass da immer Hoffnung ist, dass da immer Perspektive ist? Ist meine Realität, dass da genug Ressourcen sind? Oder klebe ich an meinen Ressourcen? Hänge ich an meinen Ressourcen? Und damit meine ich jetzt nicht nur meine Kohle, sondern damit meine ich zum Beispiel auch meine Zeit, meine Kapazitäten, was auch immer. Diese Art des Zusammenlebens, diese Art aus Gemeinschaft, aus Teilen, aus Fürsorge, das sehen wir alles bei Jesus. Und Jesus selbst sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Jesus sagt, ich mach's euch vor und ich erwarte von euch, dass ihr meine Nachfolger werdet. Ich erwarte von euch, dass ihr meine Ausstecher werdet oder meine ausgestochenen Kekse. Das ist unsere Aufgabe, dass wir als Teig immer mehr Jesusform annehmen und immer mehr sichtbar wird, hey, wir gehören zu ihm. Und bei der Urgemeinde und nicht nur bei der Urgemeinde in Jerusalem, sondern bei allen Gemeinden, die daraus weiter entstanden im frühen Christentum, da konnten alle drumherum sehen, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Das hat Auswirkungen gehabt. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Umgebung gehabt. Das hat Auswirkungen gehabt bis dahin, dass sich Demokratien darum geformt haben. Ich meine, Demokratien gab es ja schon in der Antike, aber dass Leben Christi damit hineingerät, das kommt daher. In der Antike, selbst wenn es Demokratien gab, da war Gnade und Barmherzigkeit oder dass ich mein Leben hingebe für den anderen, die maximale Ausnahme. Und bei den Christen war es das nicht mehr. Das war ihre Kultur. Das war die Kultur ihres Lebens. Das war ihre DNA. So sehr, dass wir es in Aufzeichnungen finden, die Heiden geschrieben haben. Dass wir es in Aufzeichnungen finden, in römischen Briefen, die an den römischen Kaiser gingen. Nämlich, ey, die Christen, die sind strange. Die sind total seltsam. Die behandeln ihre Sklaven gut. Was ist denn da los? Die behandeln die nicht wie Ware. Die behandeln die wie Menschen. Die behandeln ihre Frauen gut. Die behandeln ihre Kinder gut. Die teilen alles miteinander. Und die teilen alles nicht nur miteinander, sondern über ihre eigenen Grenzen hinaus. Undenkbar. Warum? Weil Christus das in ihn freigesetzt hat. Und so wissen wir, dass die Lehre der Apostel wirklich eine erfahrbare Lehre war. Lehre, die sich in Zeichen und Wundern zeigt, die sich soziologisch im Miteinander zeigt. Und das ist aber für mich tatsächlich auch schon mal ein Wunder, weil ich weiß, wie ich selber schon ticken kann. Und ich immer wieder merke, Gott tut Wunder an meinem Herzen. Aber gleichzeitig eben auch dieses, wo Zeichen, übernatürliche Zeichen und Wunder mit eintreten. Wo dieses Ringen um dein Wille geschehe, wie im Himmel, so soll er hier geschehen. Wir warten nicht und drehen Däumchen, bis wir in den Himmel kommen, sondern unsere Überzeugung ist es, wir wollen mit aller Macht, mit aller Beharrlichkeit, Beständigkeit und Loyalität dafür eintreten, dass der Himmel der Erde näher kommt. Und dass der Himmel auf die Erde kommt und immer mehr hier runtertröpfelt. Und so können wir bei uns in der Vineyard, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass diese Kingdom Theology, diese Theologie des Reiches Gottes, dass das eben nicht trennt zwischen richtiger Lehre und erlebtem Reich Gottes, sondern dass das zusammengehört und dass sich das beides miteinander stützt und trägt. Und so ist Lehre eben nicht nur Kopfwissen. Es ging nicht nur darum, dass sie auswendig gelernt haben, was es für Gesetze gibt. Die kannten die alle schon. Sondern es ging vielmehr um Wahrheit und Erfahrung, wo Wort und Geist zusammengehören. Und damit meine ich nicht diese obskure Dings, sondern wo es wirklich darum geht, dass Wahrheit auch erfahrbar ist und nicht nur erklärbar ist. Dass es nicht nur etwas ist, was in meinem Kopf stecken bleibt, sondern dass wir es miteinander erleben können. Jetzt wollen wir noch ein kleines bisschen tiefer einsteigen und mal gucken, auf welchem Dogma, also auf welchen Glaubenssätzen beruhte denn diese Lehre? Das theologische Fundament der Apostel war, dass es Christuszentriert ist. Und das lesen wir bei Petrus, das lesen wir bei Paulus, das lesen wir bei Jakobus. In all den Briefen lesen wir, es dreht sich immer um Jesus. An Jesus kommen wir nicht vorbei. Jemand hat mal gesagt, ja, ich bin Christ, aber ich glaube gar nicht an Jesus. Ich dachte, ist auch ein bisschen so eine kognitive Dissonanz. Spannend. Jesus in the middle ist unsere Überzeugung. Ich glaube, John Wimber hat es so ausgedrückt. Jesus in the middle. Jesus in unserem Zentrum. Jesus im Zentrum meines Denkens. Jesus im Zentrum meines Lebens. Jesus im Zentrum unserer Gemeinschaften. Da, wo wir zusammenkommen, ist Jesus mittendrin. Warum? Weil Jesus uns das verspricht. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich
mittendrin.
Nicht nur Zuschauer. Nicht nur am Rande, nicht nur eventuell dabei, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mittendrin. Da ist seine Gegenwart uns versprochen. Die Reich-Gottes-Theologie. Die Theologie davon, dass das Reich Gottes in Jesus Christus bereits angebrochen ist. Dieses schon und noch nicht. Und Pfingsten ist so ein bisschen der Beweis dafür. Pfingsten war Gottes Versprechen von das, was Jesus angekündigt hat, hier ist der Beweis dafür, dass es wahr ist. Der Geist als Erstlingsgabe des kommenden Reiches ist schon jetzt verfügbar. Paulus beschreibt das im Epheserbrief so, dass er sagt, wir sind alle Erben und der Heilige Geist ist uns als erster Anteil des Erbes schon jetzt ausgezahlt und macht uns einen Vorgeschmack dafür, was uns noch erwartet. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Es ist nicht, ich halte euch die Möhre voll vor die Nase. Es ist nicht hier ein kleines Amüsgöl, so ein kleines Häppchen, sondern es ist die Kraft Gottes, die uns im Hier und Jetzt schon zugesichert ist, auf die wir im Hier und Jetzt schon einen Anspruch haben. Und es ist die Kraft Gottes und wir erleben diese Spannung aus schon und noch nicht. Wir erleben, dass das Reich Gottes mit Jesus schon hereingebrochen ist. Wir erleben es, wenn wir God-Stories hören, wo Heilung geschehen ist, wo Zerbrochenheit wiederhergestellt wird, wo einfach Hoffnung in die finsterste Nacht hineinbricht. Und ja, wir erleben auch das noch nicht. Ich muss immer aufpassen, wie ich meinen Fuß aufsetze, weil ich mir den dummerweise gebrochen hätte. In einer perfekten Welt hätte ich mir den nicht gebrochen. Mensch, so ein blödes noch nicht. Und trotzdem haben wir dafür gebetet. Und trotzdem halten wir mit Beharrlichkeit und Loyalität an Jesus fest, weil unser Blick auf das schon ist, ohne das noch nicht auszublenden. Da wird's nämlich schräg und ein bisschen schwierig. Der dritte Aspekt ist das pneumatologische Fundament. Warum haue ich euch solche Begriffe um die Ohren? Weil ich festgestellt habe, dass andere Menschen da sehr gut bewandert sind, obwohl sie gar nicht an Christus glauben. Wo ich denke, hey, wow. Oder eben Christen sind, ohne an Christus zu glauben. Das geht auch anscheinend. Das pneumatologische Fundament bedeutet nämlich, dass der Heilige Geist die Lehre nicht nur verständlich macht. Also es ist nicht nur der Heilige Geist, der in unserem Kopf ist und sagt, ich erkläre dir den Käse mal, sondern dass der Heilige Geist wirksam und erfahrbare Kraft Gottes ist. Lehre ohne den Heiligen Geist wäre bloß Information. Und Information haben wir alle genug. Wir leben im großen Informationszeitalter und ich fühle mich manchmal richtig überflutet von Information. Jesus lädt uns aber nicht dazu ein, informiert zu sein. Er lädt uns dazu ein, uns weiterzubilden. Er lädt uns dazu ein, tiefer einzusteigen und tiefer zu graben und an die Wurzeln zu gehen und so weiter. Aber wenn das nur zwischen unseren Ohren geschieht, ich glaube, dass dann etwas verkümmert. Und ich habe Glauben erlebt, der sich auf eine reine theoretische Theologie stützt. Und ich habe bereits als Kind und Jugendliche gedacht, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Das ist mir zu dünn. Weil da gibt es so viel anderes, was spannend ist. Und es gibt diese Geschichte von John Wimber, der, als er sich wieder auf den Weg gemacht hat, Jesus zu suchen, in eine Gemeinde kam, die sehr theoretisch theologisch war. Und er gefragt hat, hey, wann machen wir hier das Zeug? When are we doing the stuff? Wann geschieht das? Und die so, was für ein Zeug? Ja, das, was in der Bibel steht. Ach so, ja, das glauben wir, aber das machen wir nicht. Und sein erster Gedanke war, Moment mal, dafür habe ich Drogen aufgegeben? Dafür habe ich meinen spannenden Lebensstil von Sex, Drugs und Rock'n'Roll aufgegeben? Für dieses langweilige Ding? Für so ein Leben in so einem Buch zwischen zwei Buchdeckeln? Das kann's doch nicht sein. Das kann doch nicht Gott sein, der einfach sich zwischen zwei Buchdeckel packen lässt und sagt, da bleibe ich drin. Unser Schöpfer ist so viel größer. Und der Heilige Geist ist es, der das alles für uns erfahrbar und greifbar und spannend macht. Es ist die Kraft Gottes, die in uns lebt. Die gleiche Kraft Gottes, die diese Welt aus den Angeln gehoben hat, aus dem Nichts erhoben hat, die in uns erfahrbar wird und greifbar wird, die sich gleichzeitig von uns auch nicht bändigen lässt. Ey, wir sind nicht die Dompteure des Heiligen Geistes. Wir haben so gerne Methodiken und Muster und so weiter. Aber es ist viel mehr und da sind wir nämlich, es ist nicht Information, es ist Beziehung. Gott ist interessiert an einer Beziehung zu uns. Und das ist Dynamik. Das ist mitunter explosiv. Das ist spannend. Das kann total ekstatisch sein und aber auch mit Schmerz verbunden. Das ist alles. Das ist ein herrliches Abenteuer. Und der vierte Aspekt ist die trinitarische Verankerung. Vater, Sohn und Geist wirken zusammen. Vater, Sohn und Geist. Die Urgemeinde, die lehrt nicht einfach nur irgendwie fern über Gott, sondern wirklich aus der lebendigen Beziehung zu ihm. Dieses Wissen um den Vater, um seine Pläne, um seine Verheißungen, das Wissen um den Sohn, der die Verheißung erfüllt hat und das Wissen um die Kraft Gottes, die in uns schon als Erstlingsgabe, als erste Anzahlungsteil des Erbes ausgezahlt ist. Das alles führt uns in die lebendige Beziehung. Und das alles ist Teil des Lebens der Urgemeinde. Empowered by the Spirit, rooted in Scripture, hat John Wimber dazu gesagt. Also sprich, bevollmächtigt durch den Heiligen Geist, aber verwurzelt in der Schrift, verwurzelt in der Lehre. Und dabei geht es eben nicht darum zu sagen, wir lernen die Bibel auswendig, sondern wir finden und suchen darin den lebendigen Gott. Fazit Nummer 1. Beständig in der Lehre zu bleiben, heißt nicht, ich konsumiere. Heißt nicht, ich gehe in den Gottesdienst, ich lehne mich zurück, mal gucken, was Gott mir heute so als Amüsgöl schenkt. So ein kleines Häppchen, damit ich durch die Woche komme. Sondern es bedeutet, ich bin Mitgestalter in einer Gemeinschaft. Ich bin mittätig in einer Gemeinschaft, die durch Christus im Geist nach den Mustern des Reiches Gottes lebt. Es bedeutet auch, die Entwicklung der Urgemeinde, sie war kein Zufall, sondern sie war ein Zusammenspiel. Es ging nicht einfach darum, dass sie sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, ja, der Heilige Geist, der fügt hinzu. Mal gucken, was passiert. Der Heilige Geist möchte ja in Beziehung zu uns gehen. Er möchte mit uns zusammenwirken. Er hat seinen Part erledigt, aber die Urgemeinde hat ihren Part darin auch erledigt. Es war nicht so nach dem Motto, der Heilige Geist wird's schon richten, sondern diese Entwicklung der Urgemeinde war ein Resultat, das zwar vom Heiligen Geist gewirkt war, aber es war auch das Resultat von disziplinierter Ausdauer. In der Lehre, in der Beziehung zueinander, im Abendmahl und im Gebet. Das alles gehörte dazu. Und ich möchte es echt nochmal wirklich wiederholen. Die Entwicklung der Urgemeinde war kein Zufall, sondern sie war das Resultat einer vom Heiligen Geist gewirkten, disziplinierten Ausdauer in der Lehre, in der Beziehung zueinander, im Abendmahl und im Gebet. Und dann habe ich jetzt noch zwei Fragen, die wir mitnehmen können. Ihr könnt ja schon mal da. Die erste Frage ist so ein bisschen ins Persönliche gehen. Wo bin ich in den letzten Monaten in meinem Glauben wirklich verwurzelt geblieben? Wo habe ich vielleicht sogar noch mehr Wurzeln ausgetrieben? Oder wo bin ich eher oberflächlich unterwegs? Wo sind vielleicht auch Wurzelteile von mir so ein bisschen verkümmert und ich könnte wie so eine Distel leicht rausgestochen werden? Und die zweite Frage ist, lassen wir uns aktuell formen? Gehen wir in Formation miteinander? Das ist so die Frage an uns als Gemeinschaft. Oder konsumieren wir nur Input? Und ich stelle die Frage nicht als Vorwurf, hört das nicht so, ne? Sondern ich möchte das wirklich als offene Frage stellen. So, was ist meine Zielsetzung, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Was ist meine Zielsetzung, wenn ich ins OMG gehe? Nehme ich mich wahr? OMG ist unser Gebetsabend. Oh my God. Nehme ich mich wahr als jemand, der sich in Formation begibt? Oder nehme ich nicht wahr, dass der Heilige Geist da auch mehr für mich hat, als Teil einer Gemeinschaft zu sein? Und so ist es wirklich mein Gebet, dass wir als Gemeinschaft beständig sind, dass wir beständig in der Lehre sind, dass wir beständig miteinander tiefer graben. Wie kann Jesus das gemeint haben? Was bedeutet das? Was bedeutet es für uns? Was sagt Jesus jetzt zu uns konkret? Wie kann sich das bei uns auswirken? Dass wir beständig in Gemeinschaft sind, gerade jetzt, wenn dann die Sommerpause ansteht und man sich mal eben leicht aus den Augen verliert. Dass wir beständig miteinander im Gebet stehen. Das nächste OMG findet am 9.8. oder so statt. Und das ist nur punktuell. Also wir müssen uns ja nicht immer nur darauf verlassen. Wir können auch sonst miteinander beten. Aber dass wir eben auch beständig miteinander das Abendmahl feiern. Dass wir beständig miteinander bedenken, Christus führt uns zusammen. Christus sagt, bleibt in mir, bleibt beständig in mir, so wie ich dann in euch bleibe. Es ist ein Zusammenspiel, zu dem er uns einlädt. Und er gibt seine 100%. Und wenn wir unsere 100% dazu geben, ergibt das auch wiederum 100%. Weil es ein Ganzes ergibt. Ich bin nicht gut in Mathe, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber was ich damit sagen möchte ist, der Heilige Geist gibt sein Alles. Er ist da, er ist lebendig, er ist wahr, er ist verfügbar. Und ich möchte eben auch auftauchen. Ich möchte in diese Partnerschaft als aktiver Partner hineingehen. nicht als Konsument des Heiligen Geistes, nicht als Dompteur des Heiligen Geistes, sondern als Partner des Heiligen Geistes. Ich möchte tiefer einsteigen in diese Kultur der Nachfolge. Und zwar miteinander in dem Wissen, dass wir einander tragen können. Hey, komm rein. Dass wir zusammengehören und dass wir miteinander in Formation gehen.